Ja, guten Morgen auch von mir. Ihr seid ja echte Helden. Aber ich muss zugeben, es ist hier ein Ticken kälter als in meiner Wohnung. Also ich genieße es ein ganz bisschen von den Temperaturen. Ja, das Wort Gottes wird öfters beschrieben im Wort als zum Beispiel Wasserbad oder als Wasser. Und das wünsche ich uns heute, dass das Wort Gottes uns erfrischt. Und wenn du eine Flasche hast, sag Prost und nimm einen Schluck. Wir achten darauf, dass wir nicht dehydrieren. Genau. Ja, ich habe letzte Woche die kürzeste Predigt meines Lebens gehalten. Ich glaube, ich bin gerade zu den ersten drei Einleitungssätzen gekommen. Und dann war der Himmel schwarz und es fing an zu gewittern. Es war ein echt spannender Morgen und ich bin Gott von Herzen dankbar, dass wir es geschafft haben, diese Täuflinge in den See zu tauchen und unterzutauchen. Ich war zwischendurch wirklich so, oh Jesus, hilf uns. Wir haben schon überlegt, da standen so Boote. Man könnte so ein Boot nehmen, zur Seite tragen, mit Wasser befüllen, wenn es die ganze Zeit weiter kracht und donnert und dann alle Täuflinge da einmal reinlegen. Aber es war viel, viel besser so. Genau. Und ich möchte keine Zeit verschwenden. Ich habe eine Geschichte aus der Apostelgeschichte auf dem Herzen. Die hatte ich schon letzte Woche auf dem Herzen. Und es hat sich nicht verändert. Von daher werden wir uns die anschauen. Also ich möchte mit euch zurückreisen zu der ersten Gemeinde in Jerusalem. Und diese Gemeinde, die wurde gegründet, es war der Pfingsttag, es kamen Menschen dazu, wurden errettet, sie breiteten sich aus, war eine große Gruppe von Menschen, die Jesus nachgefolgt sind. Und es gab, wir lesen es in Apostelgeschichte 6, so den ersten echten Krach in dieser Gemeinde. Und da waren Spannungen aufgrund dessen, dass die griechischen Witwen nicht so versorgt wurden von der Gemeinde wie die hebräischen Witwen. Und da gab es so ein richtiges Murren und einfach Knatsch. Und da wurde beschlossen von den Aposteln, dass Männer ausgesucht werden, die sich ab jetzt um die Versorgung dieser Witwen und auch der Bedürftigen kümmern. Das sind Diakone. Daher kommt auch das Wort Diakonie. Und wisst ihr, was die Voraussetzungen dieser Männer waren? Dass sie ein gutes Zeugnis hatten, voll Heiligen Geistes und voll Weisheit sind. Und es wurden also 6 solche Männer gefunden und einer von ihnen hieß Philippus. Und wir wissen noch gar nicht viel über ihn, aber wir wissen, dass er ein gutes Zeugnis hat, dass er voll Heiligen Geistes ist und voll Weisheit. Und genau das tat also Philippus. Er kümmerte sich um die Witwen, er kümmerte sich um Menschen in Not und die Gemeinde wuchs weiter. Allerdings war diese Situation auch einigen damals ein Dorn im Auge. Und so begann es, dass die Jünger an bestimmten Stellen Widerstand erlebt haben. Und der Erste, der das erlebt hat, so richtig krass, war ein Kollege von Philippus, das war nämlich der Stephanus. Und er wurde einfach angeklagt für Dinge, die er gar nicht getan hatte, wurde einfach da von den Schriftgelehrten für schuldig befunden und wurde dann gesteinigt von der Menge. Und an dieser Stelle tauchen wir jetzt ein in die Geschichte. Und wir sind in Apostelgeschichte 8, Vers 1. An jenem Tag, Entschuldigung, ich habe einen Satz vergessen. Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt. Und wenn wir das Wort Gottes als Erfrischung anschauen, könnt ihr immer einen Schluck nehmen. Ne? Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt. An jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel, die blieben nämlich in Jerusalem. Und jetzt springen wir zu Vers 4. Und wisst ihr was, der hat mich total berührt. Über den denke ich echt schon eine ganze Weile nach. Diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Also die Gemeinde, die so viel tolle Gemeinschaft erlebt hat, die Wachstum erlebt hat, die es gut geht, die wird durch diese Verfolgung zerstreut. Sie verteilen sich einfach und sie merken, Jerusalem ist nicht so ein gutes Pflaster für uns gerade. Und wisst ihr, was sie nicht tun? Und das bewegt mich zutiefst. Sie suchen sich nicht einfach schnell einen anderen Ort, wo sie vielleicht so ein bisschen unbehelligt sind und wo sie einfach für sich sind. Und sie behalten das, was ihnen Verfolgung eingebracht hat, nicht für sich. Sie sagen nicht, ich finde schnell einen neuen Platz, baue mir da eine neue Existenz auf und probiere meinen Glauben zu leben, aber so wenig Stress wie möglich zu haben. Sondern sie ziehen in die umliegenden Gebiete, aber es heißt, dass sie ziehen umher. Also sie suchen sich nicht einen neuen Platz, sondern ganz bewusst ziehen sie umher. Und sie predigen das Evangelium. Sie predigen das, was sie in Probleme gebracht hat. Und das machen sie zu ihrem Job. Und wisst ihr, das hat mich so bewegt, das zu lesen, dass eine ganze Gemeinde, das sind nicht irgendwie Einzelleute, das ist jetzt hier nicht die Rede von Paulus oder von Petrus oder von Jakobus, sondern von einer ganzen Gemeinde. Und dass eine ganze Gemeinde in so eine Situation kommt und irgendwie scheinbar weiß, das ist, was ich jetzt tue. Das ist mein Auftrag. Das hat mich total berührt. Und jetzt lesen wir in Vers 5 weiter. Ich lese heute von hier, weil wir haben die gleiche Übersetzung. Und Philippus kam hinab in eine Stadt von Samaria und verkündigte ihnen Christus. Und die Volksmenge achtete einmütig auf das, was Philippus sagte, als sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn aus vielen, die unreine Geister hatten, fuhren diese mit großem Geschrei aus. Es wurden aber auch viele Gelähmte geheilt und solche, die nicht gehen konnten. Und es herrschte große Freude in jener Stadt. Vers 12, als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, Männer und Frauen. Simon aber glaubte auch und hielt sich, nachdem er getauft war, beständig zu Philippus, als er sah, dass Zeichen und große Wunder geschahen, geriet er außer sich. Simon ist eine extra Story, könnt ihr selber hingehen nachlesen. Also wir haben jetzt diese Beschreibung, was die gesamte Gemeinde macht. Und jetzt ist es sowieso ein Zoom. Man könnte wahrscheinlich auch viele andere Stories nehmen. Und es wird einfach noch weiter reingezoomt auf Philippus. Und Philippus ist jetzt hier nicht die Ausnahme oder der Einzige, sondern Philippus ist einer von der ganzen Gemeinde, der das macht, was alle machen. Und Philippus geht in einen Ort, eine Stadt in Samaria. Und wir lesen, was passiert. Er predigt die gute Botschaft von Jesus. Er predigt davon, dass Jesus gekommen ist, dass er für uns gestorben ist, dass er uns so liebt, dass er auferstanden ist, dass er König ist, dass er unsere Last getragen hat, unsere Schuld getragen hat, dass er König eines Reiches ist, was nicht von dieser Welt ist, aber was in dieser Welt ist und was sich ausbreitet. Und diese Botschaft, die begleitet Gott mit Zeichen und Wundern. Und wir lesen, dass große Freude in diesen Ort kommt und dass so viele Menschen das annehmen. Und das ist einfach der Knaller. Und wir lesen jetzt weiter in Apostelgeschichte 14 bis 17. Als aber die Apostel, und wir lesen das Wort Gottes als Erfrischung, als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Diese kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Sie nun, nachdem sie das Wort des Herrn bezeugt und gelehrt hatten, kehrten nach Jerusalem zurück und verkündigten dabei das Evangelium in vielen Dörfern der Samariter. Also merken, die Apostel machen genau das Gleiche. Wenn sie schon auf dem Weg sind, dann erzählen sie überall diese gute Botschaft. Und jetzt ist so eine interessante Sache. Wir hören diese Hammergeschichte von Philippus, der von Jesus erzählt in Samaria. Und könnt ihr euch noch daran erinnern, was seine Qualifikation war? Er hatte ein gutes Zeugnis, er war voll Heiligen Geistes und voll Weisheit. Dieser Mann kommt also nach Samaria und es bricht so wie eine kleine Erweckung aus. Und was interessant ist, er vergisst voll zu erwähnen, dass er voll Heiligen Geistes ist. Und er erzählt den Jüngern dort, den neuen Jüngern dort, scheinbar gar nichts vom Heiligen Geist. Wisst ihr, was ich interessant finde? Das ist auch kein Supermensch. Das ist kein Übermensch. Das ist ein ganz normaler Jünger Jesu, der das gibt, was er hat und der sogar ein echt wichtigen Teil auslässt. Und das Tolle ist, wir sind ein Leib. Und Petrus und Johannes kommen und sagen, Mensch, Philippus, ist ja super, was hier abgeht. Aber weißt du was, da gibt's noch mehr. Und so legen sie den Jüngern die Hände auf und die Jünger empfangen den Heiligen Geist. Und ich kann mir nur vorstellen, dass es wie die nächste Stufe in so einer kleinen Stadterweckung ist, ja? Und dass einfach alle on fire sind. Und es bewegt mich, dass Philippus sich gebrauchen lässt, aber dass er gar nicht das All-Inclusive-Paket sein muss. Und dass er sogar was vergessen kann. Das ist kein Problem. Der Herr kümmert sich. Und jetzt kommt ein ganz interessanter Punkt. Wir springen jetzt zu Apostelgeschichte 26. Mitten in diesem erwecklichen Zustand von Zeichen, von Wundern, von Bekehrung, von großer Freude, von dem Heiligen Geist, der wirkt, redet Gott zu Philippus. Wir lesen es ab Vers 26. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam. Und Philippus ist also mitten in dem Wirken Gottes. Philippus sieht es, von dem wir denken, wow, das wünsche ich mir auch. Er steht mittendrin. Und jetzt spricht der Herr zu ihm im Traum durch einen Engel und sagt, steh auf und wandere auf einer einsamen Straße, wo niemand eigentlich ist. Und was lesen wir? Philippus macht es sofort. Ich fasse euch jetzt ein bisschen zusammen. Also Philippus läuft auf dieser Straße und er begegnet einem Kämmerer aus Ägypten, aus Äthiopien, Entschuldigung, der Schatzmeister der Königin dort ist. Also er ist sozusagen der Finanzminister von Äthiopien. Und der läuft mit seiner, oder er wird getragen oder ist in so einem Wagen mit seiner Entourage. Und der Heilige Geist spricht zu Philippus und sagt, halte dich ganz nah zu ihm. Und das tut Philippus. Und das ist schon so das erste Wunder. Auf dieser einsamen Straße begegnet ihm so eine, ich schätze mal, dass es eine größere Reisetruppe ist, wenn so eine Person reist. Und dieser Finanzminister, er war in Jerusalem, um dort anzubeten. Und es heißt, dass er den Propheten Jesaja liest. Ich schätze mal, er war da im Buchladen und in Jerusalem und er hat sich Jesaja gekauft als Buch zum Mitnehmen, wahrscheinlich als Rolle. Und ich schätze mal, dass das nicht das war, was jeder hatte, sondern dass man hier schon sehen kann, dass er außerordentliche Mittel hatte. Und nun liest er dieses Buch. Und Philippus hat gehört, halte dich an diesen Wagen. Und er tut es. Und er hört, wie dieser Finanzminister Jesaja liest. Und dann geht er also hin und fragt ihn, verstehst du denn auch, was du liest? Und der Finanzminister sagt, wie könnte ich denn, wenn es mir nicht jemand erklärt? Bitte komm doch zu mir in den Wagen und erklär mir, was ich hier lese. Und ich glaube, das ist ein Satz, den man Philippus nicht zweimal sagen muss. Und Philippus steigt in diesen Wagen und fängt an, ihm das Evangelium zu erklären, ihm alles von Jesus zu erzählen. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, was ist es denn, was dieser Finanzminister genau gelesen hat, weil das ist so ein interessanter Abschnitt und in eurer Bibel könnt ihr sehen, dass das genau Jesaja 53 ist und hier in der Apostelgeschichte werden zwei Verse zitiert, nämlich Vers 7 und Vers 8 und ich lese sie euch jetzt mal direkt aus Jesaja vor. Und hier steht, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und das sind ganz, ganz tolle und besondere Worte, aber man muss wissen, worauf sie sich beziehen. Man muss den Kontext kennen und man muss ja einfach ein bisschen eintauchen. Ihr Lieben, hier ist die Rede von Jesus und von seinem Opfertod. Und was so klar gesagt wurde, er wurde misshandelt, aber er beugte sich dem. Er hat es freiwillig zugelassen. Er hat sich nicht beschwert. Er hat nicht geschimpft, sondern er hat seine Mission erfüllt. Er hat seinen Mund nicht aufgetan. Und wie so ein Lamm, was sich nicht wehrt, wenn es zur Schlachtbank geführt wird, so hat sich Jesus nicht gewehrt, hat seinen Mund nicht aufgetan. Vers 8 sagt uns, infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Man könnte auch übersetzen, von Hass und Gericht wird er weggerafft. Das ist die Fußnote in der Elberfelder Übersetzung. Jesus ist Hass, ist ja Bedrohung begegnet und Gericht und nicht mal ein gerechtes Gericht. Und das hat ihn weggerissen von uns Lebenden. Es hat ihn in den Tod gerissen. Und es steht da, sein Geschlecht. Wer kann bedenken, dass er abgeschnitten wurde? Ihr Lieben, Jesus war nicht mal verheiratet zu dem Zeitpunkt. Er hatte keine Nachkommen. Im menschlich gedacht wäre hier seine Linie beendet gewesen. Und das drückt dieser Vers aus. Aber dieser Vers drückt auch aus, dass er ein Nachkommen in Fülle hat. Und das lesen wir, wenn man Jesaja 53 weiterliest, in Vers 11, können wir das lesen. Also es ist krass, was mit ihm passiert. Er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Der lieben Jesaja 53 erklärt zum ersten Mal so deutlich, dass Gott nicht einen Retter schickt, sozusagen so einen Boten, der uns was Gutes sagt oder der was für uns löst, der einen Krieg gewinnt, der ein Gesetz verändert, der deine Umstände ein bisschen besser macht, sondern dass Gott selbst zu uns kommt und dass er unsere Schuld trägt. Das ist ein Gedanke, wir haben das vielleicht, wenn man christlich unterwegs ist, schon so oft gehört, aber dass es einen Stellvertreter gibt, der uns unsere Schuld, der unser alles, was wir vermasselt haben, alle unsere Unzulänglichkeit auf sich nimmt, das erklärt Jesaja 53. Und das haben wir in Jesus bekommen. Jesus ist als Gott gekommen. Er hat nicht jemanden anders geschickt, der die Drecksarbeit macht. Er ist selbst gekommen. Und er selbst hat das genommen, was uns von ihm trennt. Er ist dazu geworden. Und das sagt Jesaja 53. Hier an dieser Stelle und an vielen anderen Stellen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und das kann Philippus erzählen und erklären. Und er kann sagen, das hat stattgefunden. Das war eine Prophetie, aber es hat sich erfüllt. Jesus ist gekommen. Jesus hat es getan. Und durch Jesus habe ich ewiges Leben. Und so beginnt Philippus das zu erklären und auszulegen. Und er sagt, Jesus ist nicht weg und die Story ist nicht beendet, sondern Jesus lebt weiter. Jesus ist ein König und ihm gehört mein Leben. Und ich gehe zu ihm, ich bin Teil seines Reiches, ich werde die Ewigkeit mit ihm verbringen. Und er lebt in mir. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin mit ihm eins geworden. Und all das berichtet Philippus dem Finanzminister. Und dann sagt der Finanzminister, hier ist Wasser. Was hindert es, dass ich jetzt getauft werden kann? Und Philippus sagt ihm, wenn du mit deinem Herzen glaubst, wenn du mit deinem Mund bekennst, absolut, dann lass es uns tun. Und so wird der Finanzminister von Philippus getauft. Einfach an diesem Wasser, in diesem Moment. Und nach der Taufe nimmt der Geist Gottes Philippus weg und setzt ihn woanders hin. Das nennt sich Philippus Express. Und dafür habe ich meine halbe Jugendzeit gebetet, dass ich das auch mal erlebe. Immer wenn ich zu spät war. Aber ich glaube, ich habe den Kontext hier überhaupt nicht beachtet. Genau. Und was ich so toll finde, wir lesen, dass der Finanzminister voller Freude ist. Er ist nicht verwundert und sagt, oh, was jetzt passiert, sondern er ist voller Freude und er reist voll Freude zurück in sein Land. Und Philippus wird versetzt nach Aschdod. Und das heißt dann, er reist durch Caesarea. Er sucht sich nicht sein neues Zuhause, macht sich's gemütlich, sagt my home and my castle oder sowas, schaffe Häusle bauen, sondern er reist durch die Gegend und verkündet das Evangelium von Jesus in Caesarea. Und wir lesen später in der Apostelgeschichte, dass als Paulus sich von den Jüngern verabschiedet, viele Kapitel später, dass er nach Caesarea kommt und dass dort Philippus ist mit seinen vier Töchtern, die alle vier prophetisch reden und den Heiligen Geist hören. Also wir merken, Philippus hat seinen Lebensstil nicht verändert. Und Lieben, was mich so bewegt, ist, dass Philippus diesen Erweckungsspot in Samaria verlassen hat, als Gott geredet hat. Es bewegt mich, dass er überhaupt erstmal dahin gekommen ist und dass er diesen Lebensstil erwählt hat, nicht dessen, ich bin hier, ich kümmere mich um mich selbst, ich drehe mich um alles, was ich mir wünsche, um meine Belange und ich hoffe, Gott ist dabei, sondern er hat einen anderen Lebensstil erwählt, nämlich den zu sagen, ich bin dafür da, dass Jesus gekannt wird. Ich teile mein Leben. Und er hat hingehört, als es überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Er ist mitten in dem, wo alles abgeht. Und er hört dieses Wort, geh auf die einsame Straße. Und er folgt diesem Wort. Und er trifft diesen einen Finanzminister. Und weil er gehorsam war, geht das Evangelium nach Äthiopien und breitet sich dort aus. Es ist ein Mann, Philippus, der einen Mann trifft und er ist gehorsam. Und dieser Finanzminister ist gesegnet, ist voll Freude. Aber er ist wieder derjenige, der diese Botschaft mitnimmt in sein Land. Und wieder ist Philippus, lässt sich von Gott oder Gott versetzt ihn, aber er macht mit und er läuft durch Caesarea. Und wieder macht das einen Riesenunterschied. Und was mir so auffällt ist, das waren alles nicht so. Also ich glaube nicht, dass die Gemeinde in Jerusalem diesen 5-Jahres-Plan hatte. Wir machen dieses, wir machen jenes und dann kommt Verfolgung und dann teilen wir uns alle auf. Das war nicht der Plan. Es ist einfach passiert für sie. Und sie haben aber in diesem Moment gesagt, ich gehöre Jesus. Ich gehöre diesem Lamm, was sich für mich gegeben hat. Dieses Lamm hat alles verändert in meinem Leben. Und das ist nicht einmal die Geschichte, sondern das ist die Geschichte, die immer und immer wieder unser Leben verändert. Und gerade da, wo unser Leben nicht so läuft, wie wir es geplant haben, Lieben, so eine tolle Möglichkeit, auszubrechen aus dem, wo aus den eigenen Plänen, es Gott einfach hinzulegen und zu sagen, Gott, ich gehöre dir. Benutz mich. Ich bin verfügbar für dich. Ich bin bereit, mein Leben zu teilen. Ich bin bereit, mein Herz zu teilen. Und ihr Lieben, das habe ich immer wieder und wieder und wieder erlebt in meinem Leben. Genau da, wo es alles nicht aufgegangen ist. Ob es im Job war, ob es im Studium war, ob es mit eigenen Dingen war, die mich beschäftigt haben, ob es in der Familie war. Da erlebe ich immer wieder, ich habe einen Retter. Und wenn ich andere daran Hab lassen. Oh, danke euch. Ich sollte was trinken. Wenn ich das teile, dann bewegt sich der Herr. Das ist ein Segen. Und mein Wunsch heute ist, uns neu diese Frage zu stellen. Möchtest du dein Leben so Jesus zur Verfügung stellen? Möchtest du sein Erlösungswerk so zum Zentrum deines Lebens machen, dass du in allen Abschnitten deines Lebens merkst, daran hänge ich, dass dein Heiliger Geist immer wieder neu das in uns entfachen darf, immer wieder uns erklären darf, ich höre nicht auf zu verstehen, was die Errettung für mich bedeutet und was das Werk von Jesus bedeutet. Und ich kann Jesaja 53 nicht lesen, um ohne neu überwältigt zu sein, was Jesus getan hat. Und meine Frage ist die, wollen wir uns immer und immer wieder davon ergreifen lassen und ihm unser Leben so hinlegen? Und ich möchte dich ermutigen, dann das nicht irgendwie für jemand anders zu denken, vielleicht für die Ältesten hier in der Gemeinde oder für deinen Hauskreisleiter oder für irgendjemanden, den du auf YouTube siehst und wo du denkst, ja. Sondern ich glaube, wir alle sind gerufen. Und ich glaube, wir alle sind gerufen, einfach dieses Lebens zu führen, so als wenn wir so leben wie die Gemeinde von Jerusalem. Und als wenn wir in der Zerstreuung sind und als wenn wir umherziehen und sagen, darum geht's. Und ich möchte heute den Morgen schließen mit einem kurzen Bericht. Ich habe Sabrina gefragt, ob sie heute Morgen einfach ihre Erfahrung mit uns teilt. Komm doch einfach nach vorne. Mach uns mal ein bisschen Platz. Ja, bitteschön. Hi Sabrina.
Hallo.
Du bist noch gar nicht so lange in der Gemeinde. Ich glaube so Herbst letzten Jahres.
Oktober.
Oktober. Magst du uns mal erzählen, wie dein Leben so war, bevor du Gott kennengelernt hast?
Ja, bevor ich Gott kennengelernt habe. Ich war ständig auf der Suche gefühlt, habe alles gesucht, den Sinn des Lebens, meine Bestimmung, auch mich und meinen Stellenwert hier. Also ich hatte immer das Gefühl, da ist doch was. Ich bin doch nicht umsonst hier. Es muss doch einen Sinn haben, dass ich hier bin. Und ich habe alles ausprobiert, sämtliche Coachings, bin hochverschuldet, deswegen teilweise wirklich, aber ich habe nirgendwo meine Antworten gefunden. Es ging irgendwie immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und dann bin ich im Oktober hier gelandet. Christian, sei Dank.
Wie bist du denn hierher gekommen?
Erzähl mal. Christian hat mich überredet, muss ich schon sagen, mit herzukommen, weil für mich war Gemeinde irgendwie immer so verstaubt oder... ich bin jeweils hergekommen, war total überrascht und überwältigt. Ich habe mir das gerade vorhin angeguckt. Sissy hatte so schöne Einführungsworte gesprochen. Es war ein wunderschöner Lobpreis und da hast du gesprochen. Und ich glaube so, alles zusammen, ich war so aufgewühlt den ganzen Tag, alles zusammen hat mir gezeigt, da ist jemand. Da ist jemand für dich da, der unterstützt dich, der will dich führen, der will mit dir gehen. Ne? Und seitdem war ich irgendwie jeden Sonntag hier. Hab gefühlt alles oder nimm alles mit, was geht hier. Ich mache jeden Kurs mit. Hab schon gefragt, ob ihr ein Zimmer für mich habt. weil ich merke, hier ist mein Weg. Also hier bin ich angekommen.
Cool. Was hat sich in deinem Leben... Was spürst du so innerlich? Was hat sich verändert, so jetzt seitdem du anfängst, Gott kennenzulernen? Und da sind wir ja alle auf dem Weg. Es ist jetzt ja nicht so, dass einer hier von uns sitzt und sagt, ich habe es alles verstanden. Ne?
Nein, ich kann vieles noch gar nicht so wirklich greifen. Ich sage immer, ich bin im Beziehungsaufbau gerade. Aber ich habe von dem ersten Mal, wo ich hier war, schon so einen Frieden gespürt, nach dem ich mich irgendwie immer gesehnt habe. Und merke einfach, ich muss da nicht alleine durch. Es gibt jemand, der hat sowieso einen Plan für mich. Ne? Ich liebe den Psalm 139.
Er ist auch wunderbar.
Und dieser Druck ist irgendwie weg, dieser Leistungsdruck, den ich vorher hatte. Irgendwie, du musst irgendwas bewirken oder selbstständig werden oder keine Ahnung. Das war ja so, ja, Leistungsdruck. Und mittlerweile weiß ich, nee, muss ich gar nicht. Ich bin ja nicht dafür da, um mich selber zu verherrlichen, ne? Sondern genau, es gibt ja jemand, der das verdient. Und alles wird gut. Ich werde meinen Weg gehen und bin geführt. Und es gibt mir so viel innere Ruhe irgendwie und da fällt ganz viel, viel Druck weg.
Amen. Ja. Sabrina, du hast mich gerade ausgeglichen. Ich war länger. Du warst kürzer. Voll gut.
Entschuldigung.
Nicht Entschuldigung, wir sind ein gutes Team, danke. Danke dir. Ja, ich würde sagen, wahrscheinlich wird die Story noch viel weitergehen. Ich bin gespannt, was noch kommt. Aber ihr Lieben, das ist so, Christian hat einfach wie Philippus agiert und hat gehört und seinen Part gemacht. Und ich möchte dich einfach für heute fragen, ihr könnt gerne nach vorne kommen. Lasst uns einfach jetzt einen kurzen Moment nehmen und den Heiligen Geist fragen. Heiliger Geist, was wolltest du mir heute Morgen sagen? Und vielleicht ist die Frage, bist du bereit, so ein Leben zu führen, wo du sagst, alles ist dem einen unterstellt. Dafür bin ich wirklich da. Und ich weiß, diese Frage haben wir schon oft gehört. Und es muss der Herr uns diese Offenbarung geben. Sein Heiliger Geist muss uns berühren. Und vielleicht können wir nochmal die Verse aus Jesaja 53, Vers 7 und 8 einfach an die Wand haben. Wenn du deine Bibel da hast, kannst du auch selber einfach reingucken. Und kannst dir mal den Heiligen Geist bitten, weil da kommt die Kraft her. Die ist nicht in so einer Mobilisierungspredigt oder sowas, sondern dass wir Jesus so kennen, so lieben, dass wir sagen, dafür lebe ich. Und ich möchte den Heiligen Geist einfach bitten, dass er heute Morgen zu uns redet und dass er uns neu zeigt, wo hat er dich hingestellt? Wo hat er dich hin zerstreut? Du bist in einer Familie vielleicht gelandet, vielleicht bist du in einem Seniorenheim oder du arbeitest an einer bestimmten Stelle, du studierst irgendwo. Wo hat der Herr dich hingesandt? Und dass du ihn neu fragst, wie kann ich mit dir da sein? Wir müssen nicht das teilen, was wir nicht haben. Wir müssen nicht erst irgendwie Theologie studieren oder erst 50 Worte der Erkenntnis haben. Aber wenn das Evangelium in deinem Herzen schlägt, wenn du weißt, dass du einen Retter hast, wenn du weißt, was er für dich getan hat, wie sehr er dich liebt, dass du ewiges Leben hast, das reicht aus, um das zu teilen. Und wenn du teilst, was er in deinem Leben getan hat, dann hast du das, was du teilen kannst. Und so möchte ich einfach den Heiligen Geist kurz einladen, dass er zu uns spricht. Heiliger Geist, wir danken dir dafür, dass du dieses Erlösungswerk, dass du es immer wieder uns erklärst, dass du es uns aufschließt. Und wir wollen beten, dass Jesus als Lamm, dass er einfach den Lohn seines Leidens durch unser Leben bekommt. Dass er verherrlicht wird dadurch, dass wir sein Werk persönlich annehmen, aber auch, dass wir dieses Werk anderen nahe bringen. Und Herr, ich bete, dass du wirklich unsere Herzen bewegst, dass wir nicht für uns selbst leben, dass wir uns nicht überall, wo wir sind, neu einigeln und um uns selbst drehen und dich noch dafür benutzen, dass es uns gut geht. Sondern ich bete, dass du uns hilfst, als Gesandte zu leben. Dass du einfach noch mehr bewegt werden möchtest vom Heiligen Geist, dann habe ich eine Idee für dich. Du könntest dir einfach zu Hause mal Jesaja 53 nehmen, einfach das ganze Kapitel und darüber meditieren und den Heiligen Geist bitten, dass er dein Herz damit berührt. Und dann könntest du anfangen, mal zu überlegen, wie erzähle ich das, was dieses Kapitel sagt. Du kannst auch ein anderes Kapitel aus dem Neuen Testament nehmen, wo es ums Erlösungswerk von Jesus geht. Wie würde ich das erzählen? Mach das doch einfach mal für dich, dass du dir überlegst, du kannst dir eine Person vorstellen, die gerade in dem Moment nicht im Raum ist, einfach mal für dich überlegen, wie fasse ich diese Botschaft zusammen? Was ist da passiert? Und was bedeutet sie für mein Leben? Und ich glaube, dass der Heilige Geist da drin wirkt. Und ich möchte uns auch noch einfach ganz, ganz, wie sagt man, praktisch sagen, wir haben nächste Woche Sommerfest. Und es ist nicht ein soziales Event nur, wo es einfach darum geht, dass wir Freude haben und wir machen das zweimal im Jahr, weil man Weihnachten und im Sommer irgendwie feiert. Sondern es ist auch deine Chance, Freunde, Bekannte, Nachbarn, Verwandte einzuladen. Es ist deine Chance zu gestalten und es ist deine Chance, dass du wie so ein, dass du leckst, dass aus dir herausfließt, was in dir drin ist. Und auch wenn du niemanden mitbringst, ist deine Chance auch zu schauen, wer ist denn da? Für wen kann ich da sein? Wem kann ich vielleicht einfach auch erzählen, was Gott in meinem Leben getan hat? Und dazu möchte ich auch echt einladen. Ich glaube, dass das richtig Kraft hat. Und wenn es eine Person berührt, du weißt gar nicht, was diese Person wieder vielleicht ist sie so ein Finanzminister aus Äthiopien, ja. Es ist einfach, jede Person ist es total wert. Wir werden jetzt einfach noch einen Chorus zusammen singen. Und hier vorne wird jetzt gleich noch das Ministry-Team sein. Und wenn du merkst, ich brauche heute Gebet, vielleicht hat dich irgendwas ganz doll berührt, was du jetzt noch mit dem Herrn, wo du einfach einen Segen brauchst, komm. Vielleicht hast du einfach eine Not und brauchst ein Gebet dafür oder brauchst Heilung. Vielleicht möchtest du dein Leben selber Jesus geben. Und bitte, bitte, komm nach vorne und tu das. Ehrlich gesagt, den letzten Punkt, den würde ich lieber jetzt noch hier zusammen machen. Ich möchte einfach kurz ein Gebet vorsprechen, was du in deinem Herzen nachbeten kannst. Wenn du dieses Erlösungswerk für dich annehmen möchtest. Wenn du sagst, Jesus, das, was du getan hast, soll für mich zählen. Dann sag ihm einfach, Jesus, ich danke dir dafür, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du mich so liebst. Ich danke dir, dass du meine Schuld getragen hast. Dass du alles auf dich genommen hast, was mich von dir trennt. Und ich bitte dich um Vergebung. Ich lade dich ein in mein Leben. Und ich sage, du sollst mein König und mein Herr sein. Ich will für dich leben. Und ich will mit dir leben. Danke, dass du mich neu machst. Amen.